Can anyone believe it is possible to lay down such a barrage of poisons on the surface of the earth without making it unfit for all life?
They should not be called insecticides, but biocides.
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Julia Sika. Wir beschäftigen uns jeden zweiten Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien unseres Universums.
Bloß keine Chemie. In der Alltagssprache wird chemisch oft abwertend und als Gegensatz zu natürlich verwendet. Synthetische Problemstoffe in unserer Umwelt geben auch immer wieder Anlass zur Sorge. Dabei sind natürliche Alternativen nicht immer automatisch besser. Wir sprechen heute über Chemophobie, die Abwehrhaltung gegenüber dem Künstlichen, über Umweltgifte, Ängste und Hoffnungen rund um die Chemie.
Um in diesem Podcast eine der ganz großen Fragen der Menschheit zu beantworten, was hattest du heute zum Frühstück, David?
Ich habe mir wie meistens ein Müsli gemacht. Und obendrauf dann noch Wasser, Zucker, ein bisschen Eiweiß und Fett, verschiedene Ester, Aldehyde und Alkohole draufgetan, garniert mit Riboflavin, Ascorbinsäure, Calcium, Magnesium, Phosphor und etwas Chlor.
Mm.
Anders gesagt, ich habe einen Apfel ins Müsli gemischt. Also nein, ich habe den Tag jetzt nicht mit irgendeiner ungesunden Chemiebombe begonnen, sondern mit dem seit vielen Jahren beliebtesten Obst der Österreicherinnen und Österreicher. Es ist eigentlich nicht mein Lieblingsobst, aber ist egal. Wenn man die chemischen Zutaten eines Apfels aufdröselt, klingt das jedenfalls nicht unbedingt gesund für Laien, sondern eigentlich etwas wild.
Und das führt auch zu ziemlichen Missverständnissen. Also wenn jemand seine Wohnung ohne Chemie putzen will, meint er normalerweise, dass er keine ätzenden synthetischen Mittel verwenden will, sondern sogenannte natürliche Alternativen, die man auch bei den Backwaren zum Beispiel findet. Aber erstens können auch Backpulver, Natron, Zitronensäure und so weiter sehr aggressiv sein. Und zweitens gehört sowohl das eine als auch das andere zur Chemie. Die beschreibt ja einfach nur, wie alle Stoffe zusammengesetzt sind, egal ob sie so gewachsen sind oder von Menschen hergestellt wurden. Ohne Chemie ist wissenschaftlich also ungefähr so sinnvoll, wie zu sagen, etwas ist genfrei oder das angeblich atomfreie Österreich.
Ja, genau. Genfrei, atomfrei und chemiefrei. Erstaunlicherweise wünschen sich das gar nicht so wenige Leute. Da gibt es das wirklich erstaunliche Ergebnis einer Umfrage mit mehr als 5000 Menschen in 8 europäischen Ländern. Auch Österreich war darunter. Und da haben 40% der Befragten gesagt, sie würden gern in einer Welt leben, in der chemische Stoffe nicht existieren. Nur 22% haben diese Aussage abgelehnt und nochmal fast 40% lagen ein bisschen unentschlossen dazwischen. Eine Welt ohne Chemie ist natürlich absurd und nicht möglich. Dieses Ergebnis lässt aber auch auf eine große Angst und Unsicherheit schließen, die einfach mit dem Begriff Chemie verknüpft ist.
Ja, genau. Und es weist auch wieder darauf hin, dass viele den Begriff Chemie so gar nicht mit unserer natürlichen Umwelt verbinden und da eine starke Ablehnung zeigen.
Darüber haben wir mit der Umweltpsychologin Sabine Pahl gesprochen. Sie forscht an der Universität Wien und leitet dort gemeinsam mit ihrem Kollegen Thilo Hoffmann den Forschungsverbund Umwelt und Klima.
Das erste Bild, was vielleicht Menschen rekrutieren sozusagen, ist, dass irgendwie Dämpfe aufsteigen oder dass es eine Kontamination gibt und es ist im Labor und da sind WissenschaftlerInnen, die daraus ausprobieren. Es ist ja gar nicht dieses ganz Alltägliche, dass Chemie ganz normal ist und uns enorm hilft im Alltag, sondern es ist wirklich dieses überspitzte Bild von Gefahr und Mutation und sowas in die Richtung. Und das müssen wir auch verstehen. Ich sage das gar nicht, weil ich jetzt sage, die Menschen sind dumm. Überhaupt nicht. Menschen sind nicht dumm. Menschen sind sehr, sehr klug und überlegen sich halt, was das alles bedeutet für sie. Und nicht, das ist ein ganz altes evolutionäres Prinzip, dass ich halt rieche, mir was anschaue. Und das greift ein bisschen kurz bei modernen Materialien und Substanzen.
Fachleute haben 3 Prinzipien ausgemacht, denen Laien hier oft folgen. Die erste Daumenregel lautet, was natürlich ist, ist besser. Was irgendwo möglichst ohne menschlichen Einfluss gewachsen ist, weckt eher positive Assoziationen. Aber das steht im Widerspruch dazu, dass es natürlich auch in der Natur giftige Substanzen gibt, die uns umbringen können. Und dass gesundheitsfördernde und lebensrettende Stoffe wie Medikamente oft künstlich erzeugt werden. Man kann so zwar nützliche, natürliche Stoffe konzentriert in Arzneimittel packen, aber es geht eben auch in die andere Richtung. Der natürliche Pflanzenstoff Kumarin, der zum Beispiel in Zimt, im Waldmeister und in der Tonkabohne vorkommt, kann die Leber stark schädigen. Also es ist nicht unbedingt hilfreich, zwischen natürlichen und synthetischen Chemikalien zu unterscheiden, um ihr Gesundheitsrisiko abzuschätzen zum Beispiel. Und da gilt, wie so oft, die Dosis macht das Gift.
Ja, genau. Und einem Stoff, der in der Natur vorkommt und auch künstlich erzeugbar ist, sieht man das auch überhaupt nicht an, ob der jetzt natürlich oder künstlich erzeugt wurde. Es ist derselbe Stoff. Es gibt keinen Unterschied. Das kann man gar nicht erkennen. Aber wie du schon sagtest und wie Paracelsus schon sagte, die Dosis macht das Gift. Das geht wiederum gegen die zweite unwissenschaftliche Daumenregel, der viele Menschen ganz gefühlsmäßig folgen. Nämlich schon kleine Mengen synthetischer Materialien kontaminieren ein Produkt. Demnach wäre es gar nicht so wichtig, ob es nur eine winzige Menge dieser Stoffe ist, die irgendwo drinnen landet. Eine Substanz ist unabhängig von der Dosis entweder sicher oder gefährlich.
Und die dritte häufige Annahme lautet, wenn man sich bei einem Thema wenig auskennt, glaubt man KommunikatorInnen, denen man vertraut. Ob das jetzt Prominente sind oder NGOs oder WissenschaftlerInnen. Und das ist auch erstmal plausibel, aber ob man denen vertraut, ist abhängig davon, ob man ähnliche Werte und Intentionen hat. Und das ist eben eher unabhängig von ihrer Kompetenz auf dem Gebiet. Also das muss keine realistische Einschätzung wirklicher Gefahren sein, nur weil ich jetzt irgendwie eine Person sympathischer finde und die dieser Meinung ist.
Woran liegt es jetzt aber, wenn Menschen chemophob sind und Ängste vor künstlichen Stoffen haben? Was hilft dagegen und sind diese Ängste nicht teilweise doch gerechtfertigt?
Hören wir nochmal, was die Psychologin Sabine Pahl dazu sagt.
Und da könnte man schon ansetzen und sagen, naja, vielleicht müssen wir das besser erklären, vielleicht hilft da mehr Bildung. Aber es ist natürlich auch eine emotionale Komponente, wenn ich das Gefühl habe, ich kann dem nicht vertrauen, was die Leute in ihren Laboren, was große Industrieunternehmen herstellen. Also es sind beide Komponenten, Bildungskomponente, aber auch eine Vertrauenskomponente, dass das gut kontrolliert wird. Und da kommt natürlich auch hinzu, dass es so Unfälle gibt, wo es Lecks gibt aus Chemieunternehmen und die werden nicht unbedingt gut kommuniziert mit Transparenz, sondern die werden vielleicht erstmal versucht zu vertuschen. Und das ist natürlich ganz schlecht für diese Beziehung mit der Gesellschaft, wo dann die Gesellschaft halt denkt, naja, wenn wir das nicht erzählen, was da passiert ist, wie soll ich jetzt überhaupt noch glauben, dass das, was die in die Produkte geben, vertrauenswürdig ist. Das ist, glaube ich, eine Mischung zwischen Fehlverhalten von einigen Akteuren, die dann wirklich gedacht haben, wir können das irgendwie verschweigen.
Dafür gibt es in der Geschichte mehrere Beispiele, wie der Umweltgeowissenschaftler und Schadstoffexperte Thilo Hofmann erklärt.
Spannend ist eigentlich, wenn wir uns das Thema der Umweltverschmutzung historisch betrachten, dass es immer wieder sogenannte unerwartete Skandale gibt. Und das liegt daran, dass wir sehr viele Stoffe produzieren. Also wir haben weit über 100.000 verschiedene Chemikalien, die benutzt werden, die in der Umwelt sind. Und man versucht das natürlich gut zu regulieren, aber allein die Vielfalt der Stoffe verhindert das. Und häufig merken wir dann erst sehr viel später, dass wir etwas in die Umwelt gebracht haben, was dann schädlich ist.
Ein ganz prominentes Beispiel für einen folgenreichen und schädlichen, gezielten Einsatz von Chemikalien in der Umwelt ist DDT. Das Insektizid wurde zur Schädlingsbekämpfung ab den 1940er Jahren sehr großflächig in der Landwirtschaft eingesetzt. Da wurden ganze Landstriche per Flugzeug aus der Luft besprüht. DDT wurde auch für die Bekämpfung von Krankheiten eingesetzt, die durch Insekten übertragen werden. Es war eine wichtige Präventionsmaßnahme gegen Malaria und Typhus. Ja, jahrzehntelang war DDT das meistverkaufte Insektizid der Welt. In den USA wurde es zeitweise mit dem Slogan DDT is good for me beworben.
Ganz so gut war es dann aber doch nicht.
Ja, eben, ganz im Gegenteil sogar. DDT und seine Abbauprodukte sind sehr langlebige Umweltgifte, die für Menschen potenziell krebserregend sind, die zu Unfruchtbarkeit führen können und neurologische Entwicklung von Kindern beeinträchtigen können. Noch schlimmer sind die Folgen dieses Insektizids aber für andere Spezies, ganz besonders für Vögel. DDT reichert sich nämlich in der Nahrungskette an und sorgt durch seine hormonähnliche Wirkung etwa dafür, dass Eierschalen von Vögeln dünner werden.
Wegweisend war hier auch das Buch Silent Spring, das die US-amerikanische Biologin und Ökopionierin Rachel Carson 1962 veröffentlicht hat. Da hat sie aufgezeigt, dass der massenhafte Einsatz des Gifts zu dramatischen Bestandseinbrüchen bei Vogelpopulationen führte. Das Buch löste intensive Debatten aus und 10 Jahre nach Erscheinen wurde DDT in den USA schließlich verboten. In den meisten europäischen Ländern ist das erst deutlich später passiert.
In Österreich war es erst 20 Jahre später, wobei in Österreich DDT vergleichsweise wenig zum Einsatz kam, anders als zum Beispiel in Osteuropa. Auffallend an dieser ganzen Geschichte war jedenfalls, wie sich die großen Chemiekonzerne verhielten, die dieses Insektizid herstellten. Sie bedienten sich nämlich mitunter der genau gleichen Playbooks, die auch zum Beispiel die Tabaklobby und später die Ölindustrie verwendeten, um ihr Produkt so lang wie möglich im Verkauf zu halten. Wissenschaftliche Studien, die die Schädlichkeit aufzeigten, wurden da gezielt in Zweifel gezogen. Forschende wurden diskreditiert. Gegenstudien wurden in Auftrag gegeben, die eben belegen sollten, dass DDT ganz anders als andere Forschende behaupten, eigentlich unbedenklich sei. Und gleichzeitig wurden große Werbekampagnen gefahren, die betonten, wie sicher das Insektizid für Menschen und Kinder sogar sei. Am Ende hat das alles nichts genützt und es wurde auch verboten, aber der Schaden wurde dadurch massiv vergrößert und verschleppt.
Ja, Produkte aus der chemischen Industrie, die eine nützliche Wirkung haben und zunächst unbedenklich erscheinen, sich aber später als äußerst schädlich für Mensch und Umwelt herausstellen, sorgen immer wieder für ein Unbehagen gegenüber Chemikalien. Fluorchlorkohlenwasserstoffe etwa, besser bekannt als FCKW, wurden ab den 1930er Jahren eingesetzt als günstige und effektive Kältemittel, als Treibgas und Lösungsmittel. 40 Jahre später entdeckten Forschende, dass die Freisetzung von FCKW in die Atmosphäre zu einer massiven Zerstörung der Ozonschicht führt, die uns vor der schädlichen Strahlung der Sonne schützt. FCKW sind außerdem starke Treibhausgase und sind äußerst langlebig in der Atmosphäre. Der Einsatz von FCKW ist inzwischen weltweit verboten, aber bis heute halten sich nicht alle daran.
Ja, an FCKW und DDT sieht man sehr gut zwei Beispiele, wo es auch wirklich lange gedauert hat, bis sich herausgestellt hat, wie schädlich das eigentlich ist. Das ist schon längst großflächig in der Anwendung gewesen. Und dann hat es gedauert, bis man herausgefunden hat, dass es schädlich ist. Und dann hat es nochmal gedauert, bis ein Verbot durchgesetzt werden konnte und dann auch umgesetzt wurde. Im Fall von beiden Substanzen ist es auch so, dass die nicht vollkommen weg sind heute noch. DDT wird tatsächlich nach wie vor zur Malariabekämpfung eingesetzt und FCKW sind zwar verboten, aber tauchen dennoch immer wieder auf. Das lässt sich in der Atmosphäre feststellen, dass es nach wie vor Quellen gibt. Es gibt aber natürlich nicht nur diese historischen Beispiele für gefährliche Umweltschadstoffe, die von Menschen zunächst ohne große Bedenken da massenhaft ausgebracht werden. Pestizide aus der Gruppe der Neonicotinoide haben zum Beispiel sich als enormes Problem für die Biodiversität entpuppt. Sie schaden insbesondere Bestäubern wie Bienen und Hummeln.
Und worauf wir bei diesen Aufzählungen auch nicht vergessen sollten, sind per- und polyfluorierte Alkylverbindungen. Wieder ein super komplizierter Fachbegriff, deswegen gibt es auch die Abkürzung dazu. Die sind besser bekannt als PFAS oder Ewigkeitschemikalien. Mehr als 12.000 chemische Verbindungen zählen zu dieser Gruppe, die seit den 1940er Jahren in vielen Produkten verwendet werden, also von Teflon-Pfannenbeschichtungen über Fastfood-Verpackungen, Regenjacken, Make-up bis hin zu Feuerlöschschaum.
Und die heißen eben Ewigkeitschemikalien, weil sie extrem stabil sind und in der Umwelt, genauso wie im menschlichen Körper oder im tierischen Körper, kaum abgebaut werden. Bei größerer Ansammlung gehen von diesen Chemikalien mitunter erhebliche gesundheitliche Risiken aus. Zum Beispiel eine steigende Gefahr für Krebserkrankungen, hormonelle Störungen, Organschäden oder auch Beeinträchtigungen des Immunsystems.
Bei all den problematischen Stoffen, die wir früher oder noch immer heute ganz selbstverständlich verwendet haben oder verwenden, ist es also nicht ganz überraschend und auch nicht immer nicht berechtigt, dass sich Menschen große Sorgen um synthetische Chemikalien in unserer Umwelt und in unserem Körper machen.
Wir haben als Menschheit jetzt schon einige Erfahrungen mit solchen schwierigen Materialien gemacht. Aber wie sehr hat die Aufdeckung von Skandalen wie DDT, FCKW oder auch noch anderen, die wir jetzt nicht erwähnt haben, Asbest wäre noch so ein Beispiel, wie sehr hat die Aufdeckung solcher Skandale und Probleme unseren Umgang damit verändert? Thilo Hofmann nochmal dazu.
Eigentlich erschreckenderweise wenig. Wir sind immer noch so in dem gleichen Rhythmus wie so in den Neujahrsvorsätzen, vielleicht wenn wir das jetzt Anfang des Jahres sagen dürfen. Wir haben ein gewisses Technologieversprechen, wir haben eine gewisse Innovation, wir stellen einen neuen Stoff her und der hat Funktionen, die wir benötigen. Denken Sie an, ich nehme gerne das Plastik, weil das so schön greifbar ist. Plastik ist ein Versprechen, es macht das Leben einfacher, es hilft. Es ist in der Medizin gar nicht wegzudenken, ist ja auch ein ganz toller Werkstoff, weil er so gut und lange hält, einfach herzustellen ist, versatil ist. Und auf einmal merken wir dann so, blöd, ich gehe jetzt irgendwo baden und da ist ja überall Plastik am Strand und ich finde das überall. Und natürlich hätte man das von vornherein bedenken. Und das ist bei vielen anderen Stoffen, die wir jetzt in der Umwelt verwenden, wie Pflanzen, Schutzmittel, ist das eigentlich ganz genauso. Also man will eine Wirkung erzielen, man erzielt die auch, denkt aber nicht den gesamten Lebenszyklus bis ans Ende. Und das wiederholt sich immer wieder. Teflon ist die gleiche Geschichte. Der Skandal über Teflon und Arbeiterinnen, die schwerste Probleme hatten, Missbildung bei Kindern, ist etwas, was vor 20, 30 Jahren in den USA schon bekannt war. Und wir in Europa haben da so wunderbar geschlafen, vor uns hingeträumt und gar nicht drüber nachgedacht. Ist eigentlich gar nicht so klar, warum das ist. Wir haben uns mehr mit Plastik beschäftigt. Und so in den letzten Jahren kommen auf einmal bei uns die Ewigkeitschemikalien. Also interessanterweise haben wir wenig gelernt und es gibt im Moment, also wirklich in den letzten ein, zwei Jahren, eine starke Bewegung in der Umweltchemie, wo man sagt, das müssen wir ändern. Wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen und auch in der Politik, in der Regulierung dafür sorgen, dass wir nicht immer wieder die nächste Silent Spring produzieren. Aber da sind wir im Moment noch überhaupt nicht. Also so, wie wir Stoffe herstellen und die Umwelt bringen, so wie wir testen, wird das zwangsläufig immer wieder passieren. Das ist die schlechte Botschaft.
Obwohl sich also einiges geändert hat, gibt es immer noch sehr großen Verbesserungsbedarf. Hofmann zufolge müssen wir wegkommen davon, dass wir einen interessanten neuen Stoff herstellen und dann einzeln testen, wie toxisch er ist, weil es eben so unglaublich viele Stoffe gibt und wir mit dem Testen nicht hinterherkommen. Vor allem die langfristige Toxizität wird zu wenig berücksichtigt, ist aber auch schwieriger herauszufinden, weil man eben längerfristig beobachten müsste, wie sich dieser Stoff dann auswirkt. Und man ignoriert bisher den Faktor Persistenz, also wie lange hält sich ein Stoff in der Umwelt oder im Körper.
Das ist genau der Punkt, der die Ewigkeitschemikalien so problematisch macht. Deswegen sollten produzierte Stoffe gar nicht erst in die Umwelt gelangen oder vollständig biologisch in harmlose Produkte abbaubar sein. Und diese Schritte sollten Firmen, Unternehmen von vornherein beim Entwickeln neuer Materialien mitdenken. Ganz besonders wichtig ist das eben, wenn synthetische Stoffe sehr, sehr langlebig sind. Was da mal draußen ist, bekommt man nicht mehr wirklich so schnell weg.
Da kommen allerdings auch wieder Konflikte auf. Also zum Beispiel Stichwort Glyphosat. Die Datenlage rund um das Spritzmittel Glyphosat ist vergleichsweise durchwachsen. Manche plädieren trotzdem für ein Verbot, aber dadurch können auch wieder neue Probleme entstehen, erklärt Thilo Hofmann.
Also man kann natürlich Glyphosat verbieten, ja, das ist vielleicht auch richtig in der Anwendung. Aber was ist die Alternative? Sie haben keine alternativen Stoffe, die in der Form der Landwirtschaft, wo sie sehr viele Spritzmittel benötigen, weniger Umweltschaden macht. Das heißt, sie haben immer so das Problem, sie verbieten das eine, aber wird dann was verwendet, was vielleicht noch schlechter ist.
Ja, gar nicht so einfach. Wichtig ist den Fachleuten zufolge dabei das Konzept des Essential Use, also des essentiellen Nutzens. Kurz gesagt, brauchen wir dieses Material wirklich in allen Anwendungen, wo es vorkommt? Welche sind für uns wirklich total notwendig, um zum Beispiel Nahrungsmittel in ausreichender Menge zu produzieren? Löschmittel, Eher auch, ja, auch wichtig. Bügelfreie Hemden, eher nicht, würde ich sagen. Wenn da kaum zerstörbare und wahrscheinlich gesundheitsschädliche PFAS drinnen sind, sollten wir vielleicht eher darauf verzichten. Aber auch bei Löschschaum müssen wir weniger problematische Alternativen andenken und auch in der Entwicklung darauf achten, vielleicht Alternativen zu finden.
Genau. Da hängt natürlich auch viel an der Politik und der Wirtschaft und es ist auch gar nicht so einfach bei der Lobbyarbeit, die dann betrieben wird. Aber was können wir uns jetzt für uns selbst zur Lösung der Kontaminationsprobleme und zur Chemophobie mitnehmen? Gibt es da irgendwas, wo wir auch einen gewissen Einfluss haben? Sabine Pahl betont,
Chemie ist alles Mögliche. Nicht nur diese ganz furchtbaren Substanzen, die wir jetzt versuchen zu kontrollieren, sondern auch ganz normale Dinge. Und das andere ist, wenn wir wissen, dass eine Substanz wirklich gefährlich ist, wie zum Beispiel PFAS, Forever Chemicals, dass wir ein bisschen genauer hinschauen. Es gibt mittlerweile Alternativen. Wenn ich jetzt in den Handel gehe, also Winterkleidung, ein Beispiel. Fast alle haben jetzt ein Label, wo draufsteht, hier ist kein PFAS drin oder wir bemühen uns gerade, andere Herstellungsweisen auszuprobieren. Da würde ich in jedem Fall für das Produkt mich entscheiden, wo kein PFAS drin ist. Das ist schon möglich. Das gibt es im Handel. Genauso bei Bratpfannen, beschichteten Pfannen, da gibt es jetzt Alternativen. Da kann man es auch schon vermeiden. Einfach ein bisschen genauer hinschauen.
Thilo Hofmann fasst das noch etwas weiter.
Ich glaube, ein Grundansatz, den wir alle tun können und der ist wirkmächtig, ist Maß halten. Also das ist ein Satz, den ich für ganz, ganz entscheidend halte. Muss es wirklich immer ständig das neueste Handy sein? Die nächsten Turnschuhe? Muss ich Billigsachen kaufen? Kleidung in großer Menge, die dann ganz schnell weggeworfen werden? Muss ich überhaupt bei Temu aus China Sachen mit einem Flugzeug hierher transportieren lassen in großen Massen? Also muss das sein? Also ich würde sagen, ganz, ganz banal, einfach nur Maß halten. Das ist was ganz Altmodisches, fürchterlich Langweiliges und Konservatives, aber es ist ein wichtiger Gedanke. Und ich glaube, den muss man eigentlich sehr früh vom Kindergarten, Volksschule, Schule tief verankern. Das funktioniert so nicht auf unserem Planeten. Also wenn wir einfach maßlos ständig konsumieren und alles neu und immer so schön dieses Belohnungssystem in unserem Gehirn auslösen, ah, ich habe was Neues und gleich wieder was Neues, ja, das funktioniert ja ganz toll. Da müssen wir von wegkommen.
Ja, also eine Welt ohne Chemie sicher nicht. Aber es gibt schon Dinge, wie Thilo Hofmann auch betont, die wir selbst beeinflussen können. Unsere Art zu konsumieren, unsere Art zu produzieren, die sich darauf niederschlägt, wie problematisch vielleicht auch synthetische Stoffe für die Umwelt sein können. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Jeden zweiten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Julia Sieker.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Rachel Carson's Silent Spring is still affecting our thinking and our policy making today. The essence of Rachel's message was that we had to come to terms with nature and work with it and not against it.